Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der letzten Folge haben wir unser kleines 50-folgiges Jubiläum gefeiert, mit tatkräftiger Unterstützung von euch natürlich. Ihr habt uns ganz, ganz viele Fragen zugeschickt. So viele, dass wir die gar nicht in einer Folge alle beantworten konnten. Darum haben wir gesagt, dass wir diese Folge auch nochmal ein paar mitnehmen werden. Dazu kommen wir aber später. Wenn ihr übrigens unter der Woche auch nochmal News von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne auf unsere Website auf www.börse-global.de, Börse natürlich mit UE, und vergesst nicht, euch zu unserem baldigen Börsenbrief-Probeabo, Probeabo ist jetzt übertrieben, Probelesen, anzumelden auf info@börse-global.de, gerne eine E-Mail schreiben oder auch einfach auf Instagram oder wo auch immer ihr uns so findet. Eigentlich sind wir überall vertreten. So, genug Gelaber. Jetzt kommen wir mal zu den richtigen Sachen. Und zwar, wie ist die aktuelle Situation an der Börse, fragen wir immer vorab. Letzte Woche haben wir es nicht gefragt, diese Woche machen wir es aber wieder.
Genau. Und das lohnt sich diesmal sogar auch wieder, weil zum Beispiel der DAX, über den wir hier am meisten reden, sich gerade charttechnisch in einer sehr interessanten Situation zeigt. Denn er stößt gerade an so ein so einen leichten Abwärtstrend an, der markiert worden ist durch das Hoch Mitte Februar, also bevor der Corona-Crash kam, und dann nochmal so die erste Erholungsspitze um den 20., 21. Juli herum. Ne? Da können dann die Charttechniker, die legen dann halt das Lineal an und sehen dann, können dann so eine Linie ziehen. Und je nachdem, wie der Kurs sich dann halt gegenüber dieser Linie verhält, kann das halt Kaufsignale oder Verkaufssignale generieren. In diesem Fall läuft gerade beim DAX eben ein Test dieser Linie. Und das würde natürlich letzten Endes auch heißen, wenn es hier einen Ausbruch nach oben geben könnte, würde das sicherlich neue Käufer mobilisieren. Und damit könnte relativ zügig dann auch womöglich sogar das Jahreshoch in Angriff genommen werden.
Also das Jahreshoch war bei welcher Punktzahl nochmal?
Das war ungefähr bei 13.800. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da spuckt nämlich mein.
Ja, okay. Aber wir müssen es ja nicht genau wissen. Irgendwo bei 13.800.
Genau,
13.800. Na Mensch, aber könnte dann vielleicht doch die Frage aus unserer letzten Folge, ob der DAX dieses Jahr noch die 15.000 schafft, vielleicht doch nochmal realistischer werden?
Naja, wie ich ja letztes schon gesagt habe, also wenn sich die Markttechnik dermaßen entspannt und dann vielleicht wir im Ende des dritten Quartals dann die ersten Signale auch bekommen, dass von den Unternehmen hier ganz klare Signale gesendet werden, dass man die Corona-Schwäche zwar nicht komplett abgearbeitet, aber zumindest einen Teil davon aufgefangen hat. Das, glaube ich, würde dann schon entsprechende Marktkräfte wieder mobilisieren. Also die 15.000 sind jetzt zwar noch, klingt nach sehr viel Zukunftsmusik, aber an der Börse können solche Unterschiede relativ zügig auch mal überwunden werden. Also abschreiben, also komplett ins in den Bereich der Fantasterei würde ich das auf jeden Fall nicht stecken.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal einen kleinen Blick nach Amerika werfen. Ja. Da passiert nämlich gerade was, was ich völlig verrückt finde und auch noch nie gehört habe. Und zwar der Dow Jones wird dort gerade neu zusammengesetzt. Ja. Kannst du bitte mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das bedeutet?
Ja, also wie gesagt, der Dow Jones ist ja eigentlich einer der ältesten Aktienindizes der Welt. Und er ist bekannt dafür, dass die Verantwortlichen, die den Index berechnen und zusammenstellen, eigentlich immer sehr, sehr lange warten, ehe sie dort Änderungen machen. Also man möchte eigentlich, der Dow Jones, der soll halt wirklich so für absolute Kontinuität stehen. Also dass hier mal ein Unternehmen im Dow Jones gewechselt wird, also das passiert wirklich nur alle paar Jahre vielleicht mal. Und jetzt haben wir Folgendes, jetzt werden gleich drei Firmen ausgetauscht. Also das ist so ein Ding, was eigentlich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das in dem Umfang zumindest in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Auslöser war, der Aktiensplit von Apple. Darüber haben wir ja auch schon geredet, ne? Also Apple splittet ja seine Aktien oder hat seine Aktien 1:4 gesplittet.
Und das Apple, ist, du meinst wirklich Apple, nicht Tesla? Also das
ja, Apple, genau. Die haben, die haben das auch gemacht. Und jetzt ist das Problem folgendermaßen. Ich meine, durch so einen Aktiensplit wird zwar nicht die Marktkapitalisierung von Apple verändert, aber im Dow Jones durch die entsprechende Berechnungsart die Gewichtung von Apple. Und damit weil der Aktienindex ja letzten Endes auch die amerikanische Wirtschaft widerspiegeln soll, haben die Indexberechner gesagt, also Technologiewerte sollten eine gewisse prozentuale Gewichtung haben. Und dadurch, dass die Apple-Aktie jetzt nun optisch so leicht geworden ist, ist die jetzt quasi in Schieflage geraten. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir nehmen einen weiteren Technologiewert rein, nämlich Salesforce. Salesforce ist einer der größten, weltweit größten Anbieter von sogenannter Customer Relation Management Software, also ist da in der Hinsicht auch direkter Konkurrent von SAP. Mhm. Und wer fliegt raus? Der Ölkonzern ExxonMobil und das nach 92 Jahren im Index. Also das ist schon, besser kann man eigentlich eine Zeitenwende an der Börse gar nicht illustrieren. Und bei der Gelegenheit gibt es dann auch noch das Aus für den Rüstungskonzern, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, Raytheon und für den Pharmakonzern Pfizer, über den hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Der ist ja auch ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs, aber er muss halt weichen, weil stattdessen die Biotechnologiefirma Amgen mit reinkommt auf der einen Seite, was eigentlich schon nach meiner Erwartung oder nach meiner Einschätzung eigentlich schon längst überfällig ist, weil Amgen ist schon seit vielen, vielen Jahren der größte Biotech-Wert an der amerikanischen Börse. Und als Dritter im Bunde kommt dann noch der Mischkonzern Honeywell rein. Der ist zum Beispiel auch aktiv in der Ölbranche als Zulieferer. Also in der Hinsicht, in dieser Hinsicht schließt sich jetzt der Kreis, weil man sagt, okay, die reinen Energiewerte, also die Ölfördern und Gasfördern, das ist jetzt nicht mehr so interessant, aber die Zuliefererbranche und vor allen Dingen so ein breit aufgestellter Mischkonzern wie Honeywell passt da jetzt schon rein, vor allen Dingen auch mit dem mit der Maßgabe, dass ja andere Mischkonzerne, wie zum Beispiel General Electric, in den vergangenen Jahren ja viel dafür getan haben, als um von diesem geführten Manko des Gemischtsein, oder des Gemischtwarenladens eben wegzukommen und eben ganz viele Unternehmensbereiche eben ausgelagert oder verkauft haben. Also in der Hinsicht ist dann Honeywell die Aufnahme wieder so ein bisschen back to the roots, um einfach auch so ein bisschen die industrielle Breite wieder in den Index reinzubekommen. Also
Ja, das heißt also, der Dow Jones hat einmal schön durchgefegt und ein bisschen voll durchgewischt, aber was macht das jetzt mit dem Dow Jones?
Naja, also ich glaube schon, dass er in Zukunft dynamischer werden kann. Also allein schon durch Salesforce und durch Amgen. Es wird eigentlich schon damit unter Beweis gestellt, dass neue Technologien ein größeres Gewicht auch in der amerikanischen Wirtschaft und in den Wirtschaftsaktivitäten und in der Bruttowertschöpfung haben. Und damit dürfte der Index auch insgesamt wieder für Investoren, die, die amerikanische Wirtschaft eben abbilden würden, durchaus auch in Konkurrenz zum S&P 500 wieder etwas attraktiver werden. Also ich denke mal, die Entscheidungen insgesamt halte ich für sehr gut. Ob diese mögliche höhere Dynamik, die jetzt kommen könnte, tatsächlich auch umgesetzt werden kann, muss man natürlich abwarten. Der Index selber steht ja ganz kurz vor einem, vor seinem alten Allzeithoch und kann eigentlich von dieser Umstellung meines Erachtens nur profitieren.
Wir haben ja bereits am Anfang angekündigt, dass wir noch ein paar offene Fragen aus der letzten Folge hatten.
Ja.
Und zwar geht es bei diesen Fragen um das Thema Solar- und Windkraft. Lass uns doch mal mit der Solarkraft starten. Mhm. Gibt es dazu irgendwelche Firmen oder Werte, die man da vielleicht besonders beachten muss? Oder generell, welche Rolle spielt dieses Thema im Allgemeinen?
Ja, also die Solarbranche hat ja in den letzten Jahrzehnten wirklich ein sehr wechselhaftes Schicksal gehabt, um das jetzt mal ein bisschen so auszuführen. Eigentlich von der Technologie her war diese Branche eine europäische Domäne, die dann auch in Konkurrenz dann mit amerikanischen Anbietern stand. Aber sie wurde dann am Ende komplett überrollt von China. Denn China hatte auch natürlich das Potenzial dieser Technologie erkannt und mit immer billigeren und immer leistungsfähigeren Solarmodulen den Weltmarkt geradezu überschwemmt. Die deutsche Börse und auch deutsche Anleger können davon sicherlich auch ein sehr negatives Lied singen, weil auch an der deutschen Börse vor vielen Jahren gab es eine regelrechte Riesenpleitewelle bei Solarmodulfirmen. SolarWorld ist da sozusagen so der die graue Eminenz der Pleitiers. Und da war es dann eine ganze Weile lang ruhig. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, die Pfründe sind verteilt, aber inzwischen kommt wieder ein bisschen Dynamik rein, denn vor allen Dingen auch durch den erhöhten Strombedarf, durch die angepeilte Marktdurchdringung, Stichwort E-Mobility, ist eigentlich die Nachfrage nach Solarmodulen und Solarsystemen und Solarstromerzeugung wieder deutlich auf dem aufsteigenden Ast, gerade wenn man bedenkt, wie kann ich zum Beispiel Infrastrukturen mit Strom speisen. Mhm. Man denke jetzt an Ladesäulen, zum Beispiel wenn man jetzt dezentrale Strukturen hier aufbauen möchte. Also dass halt eine Ladesäule eben auch mit Solarmodulen speziell dann betrieben werden kann oder soll. Und deswegen gibt es hier schon wieder relativ viel Marktbewegung, wobei man sagen muss, es ist kein sehr einfacher Markt, weil er ist noch immer sehr, sehr stark zersplittert. Ja. Und es ist immer noch ein absolut beinharter Wettbewerb. Also hier geht es wirklich immer noch darum, möglichst immer leistungsfähigere Solarmodule herzustellen, die auch langlebiger werden, die auch gegenüber Witterungseinflüssen widerstandsfähiger werden. Und da ist wirklich ein ganz, ganz starker Technologiewettlauf im Gange und immer unter der Maßgabe, dass auch die Preise entsprechend unter Druck stehen. Aber dennoch gibt es einige Firmen, um mal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, die sich in diesem ganzen schwierigen Umfeld eigentlich schon seit vielen Jahren relativ gut halten können. Mhm. Ich habe auch von den Werten, die jetzt auch unsere Zuhörer hier mal zu dem Thema in die Runde geworfen hatten, habe ich mal drei rausgesucht, die ich eigentlich derzeit in diesem Umfeld für recht interessant halte. Das ist einmal die chinesische Jinko Solar. Das ist ein Hersteller von Solarmodulen, der auch in Amerika an der Börse notiert worden ist. Und jetzt muss ich mal ganz kurz umklicken hier. Ich habe mir nämlich ein paar Zahlen mal rausgesucht. Das Problem bei der Firma ist, dass sie, in diesem Jahr halt von den Wachstumsraten nicht besonders spannend erscheint. Sie ist allerdings relativ gut bewertet, also mit einem KGV von 14. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, wie so das KGV gehandhabt werden kann. Und mit einem KGV von 14 ist man relativ gut im Marktdurchschnitt dabei. Was mir aufgefallen ist bei der Aktie, sie hat in den letzten Monaten recht stabilen Erholungstrend ausbilden können. der ist jetzt nicht besonders dynamisch, aber das muss ja auch vielleicht gar nicht so sein, wenn man darauf spekuliert, dass hier halt eher so nachhaltige Kursgewinne stattfinden können. Also Jinko Solar würde ich jetzt mal unter einem spekulativen Aspekt für sehr interessant halten. Der große amerikanische Konkurrent ist First Solar. First Solar hat ist ebenfalls in der entsprechenden Modulherstellung tätig, hat allerdings eine deutlich dynamischere Kursentwicklung genommen in den vergangenen Monaten. Also die hat jetzt nach dem Corona-Crash hatte sie nur $30 gekostet, die Aktie. Und jetzt momentan liegt sie so bei 78. Also da ist schon ganz schön viel wieder gemacht worden.
Ja.
Aber das Unternehmen macht rein von seinen Fundamentaldaten her einen recht guten Eindruck. Also natürlich muss man immer sehen, wir haben dieses Corona-Jahr und das heißt also bei vielen Firmen gibt es halt einen Dip, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Aber zum Beispiel wird bei First Solar damit gerechnet, dass man auf sogar auf Nettoebene beim Gewinn dieses Jahr wieder in die Gewinnzone kommt, nachdem man im letzten Jahr hier Verluste machte. Beim operativen Gewinn geht der Markt trotz fallender Umsätze davon aus, dass hier durch Effizienzmaßnahmen und Kosteneinsparungen der operative Gewinn auch höher als im vergangenen Jahr ausfallen wird. Mit einem KGV von 24 ist die Aktie natürlich jetzt im Verhältnis zu Jinko Solar deutlich teurer. Aber auch hier würde ich ganz grundsätzlich sagen, ist noch Potenzial vorhanden. Das dritte Unternehmen, was mir jetzt hier auch von Zuhörern genannt worden ist, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Spezialität, nämlich die Schweizer Meyerburger oder Meyerburger mit Leerzeichen dazwischen. Ist eigentlich ursprünglich eher ein Anlagenausrüster, also jemand, der letzten Endes die Anlagen zur Produktion von Solarmodulen herstellt und anbietet.
Ah, okay. Ja.
Aber das Unternehmen steigt jetzt auch selbst verstärkt in die Solarzellenherstellung ein und das aus gutem Grund. So hat man jetzt, zum Beispiel hat man auch hier in Deutschland entsprechende Produktionskapazitäten jetzt geschaffen oder ist dabei, diese zu schaffen. Vor dem Hintergrund, dass es auch hier von Regierungsseite Aussagen gab, dass man in die Solartechnik in den nächsten Jahren bis zu 6 Milliarden Euro investieren möchte. Das ist ungefähr so das Gleiche, was wir auch gehört hatten mit der E-Mobility, mit dem E-Mobility-Bereich und Batterie und sonstiges. Und das schafft natürlich im Markt entsprechende Fantasie, dass sich Meyerburger jetzt hier nach einer langen Durststrecke, was zum Beispiel deutsche oder überhaupt europäische Solarzellenhersteller angeht, hier wieder in diesem Markt vortraut. Die Aktie hat darauf sehr positiv reagiert, ist allerdings immer noch recht, also hat eine ziemliche Underperformance in den letzten fünf, sechs Jahren gegenüber dem Schweizer SMI gezeigt, ist selber in diesem Jahr wird erwartet, dass man weiterhin noch in der Verlustzone bleibt, auch mit fallenden Umsätzen. Also das ist wirklich so ein, ja, ganz klassischer Hoffnungswert, würde ich jetzt mal dazu sagen. Wenn man sich den anguckt, dann wirklich nur unter sehr spekulativen Aspekten und dann wirklich unter dem Risiko, dass es hier auch am Ende vielleicht nicht klappt. Das sieht man eigentlich auch daran, dass die Aktie nur 21 Rappen, also umgerechnet 21 Cent kostet.
Ei, okay. Okay, um das ganze Thema Solar nochmal so ein bisschen abschließend zu betrachten, das bedeutet nicht so wirklich die Boomer-Branche und wahrscheinlich eher was Spekulatives, wenn man dort investieren will.
Ja, also wie gesagt, die Wachstumsperspektiven sind vorhanden, aber es ist halt weiterhin ein sehr schwieriger Markt, der halt durch einen sehr harten Wettbewerb gekennzeichnet ist. Und da kann manchmal wirklich entscheiden, dass man halt eine technische Innovation, die aber im Vorfeld natürlich viel Geld kostet, was die meisten eben nicht haben, dass sich dadurch eben der entsprechende Wettbewerb entscheidet. Und ich würde das immer nur dieses Thema als Beimischung in einem Depot sehen.
Okay, dann kommen wir mal zu dem nächsten Thema, auch wieder eine alternative Energie. Ich habe es gerade schon gesagt, und zwar das Thema Windkraft. Ja. Wie sieht es denn hier aus?
Ja, also Windkraft ist auch weiterhin extrem interessant, hat aber allerdings für alle Beteiligten entsprechende Herausforderungen. Zum Beispiel die Herausforderung auch in Europa oder besonders auch in Europa, die Zulassungsverfahren, die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen dauern zum Teil extrem lang.
Mhm, warum?
Weil die Bürokratie so langsam ist. Okay, sage ich einfach mal. Ja, da wird wirklich alles aufs i-Tüpfelchen geprüft. Wir haben ja generell inzwischen auch im gesellschaftlichen Konsens so unsere Probleme, zum Beispiel onshore, also auf dem Land, neue Anlagen erbaut zu bekommen. Einfacher ist es im Bereich Offshore, also vor der Küste, auf hoher See. Mhm. Bis da gibt es dann halt auch wieder die Probleme, wie schließt man das alles an? Ich meine insgesamt die Netzfrage, also wie solche Anlagen angeschlossen werden an die entsprechenden Stromnetze, das ist ja auch so ein Thema. Dann gibt es in Deutschland zum Beispiel inzwischen Bieterverfahren für neue Anlagen, wo dann die Hersteller entsprechende Cent-Gebote für den Strom abgeben müssen. Und also meistens ist es so, wer am wenigsten bietet, also am wenigsten haben will, der kriegt dann den Zuschlag. Aber allerdings ist das natürlich sehr schlecht für die entsprechenden Kostenrechnungen. Ne? Also da muss dann auch ein entsprechender Ausgleich stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch politischer Wille, die Windenergie wie auch die Solarenergie im gesamten Energiemix weiter auszubauen. Und vor allen Dingen die Windenergie ist inzwischen ein gesuchtes Anlageobjekt von institutionellen Investoren. Wir hatten gerade vor kurzem beispielsweise die Meldung, dass RWE ein ganzes Entwicklungspaket vom Windturbinenhersteller Nordex gekauft hat. Das muss man sich so vorstellen. Nordex baut ja jetzt nicht nur die Turbinen, sondern projektiert im Normalfall halt auch also ganze Windparks, die dann halt gebaut werden, meistens dann verkauft werden und dann bekommt Nordex nicht nur den Kaufpreis, sondern meistens auch einen Servicevertrag zum Warten der Turbinen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. So, und RWE hat sich jetzt ein ganzes Paket schon mal geschnappt für Projekte, die teilweise noch in relativ frühen Ausbaustufen sind. Das heißt, also auf industrieller Ebene sind zum Beispiel die ganzen Energieversorger, ich würde mal sagen, geradezu heiß darauf, solche Projekte an Land zu ziehen, weil man sich halt von konventioneller Energieversorgung oder Erzeugung trennen will, also Atomkraft etc. und massiv halt in alternative Energien, Solar, Wind, Biomasse investieren will. Gleichzeitig versuchen viele institutionelle Investoren, Pensionsfonds, auch die Kirchen, die ja auch viel Geld haben zum Anlegen, andere Fonds, Private Equity Firmen in solche Windkraftanlagen zu investieren. Warum machen sie das? Die Erträge, die man daraus letzten Endes bekommt, die sind zwar jetzt nicht so dolle, also das ist, ich weiß jetzt nicht, wie die jährlichen Renditen sind, also die sind überschaubar, sage ich mal, inzwischen. Aber sie sind halt recht stabil, weil es meistens für diese Windparks auch langfristige Abnahmeverträge gibt für den erzeugten Strom. Und ich würde das so fast interpretieren, weil zum Beispiel der ganze Anleihenbereich für institutionelle Investoren jetzt nicht mehr so viel bringt, versuchen eben viele, die es halt von der Masse ihrer Finanzen können, alternative Anlageobjekte zu finden. Und da sind halt Windkraftparks derzeit regelrecht en vogue. Ja. So. Jetzt wollen wir bestimmt noch ein paar Unternehmen hier besprechen.
Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Nordex hast du ja schon einmal genannt. Ja, genau. Wen gibt es denn da noch so?
Ja, also Nordex ist der klassische deutsche Vertreter. Dann gibt es noch Vestas, das ist der große Konkurrent von Nordex. Die kommen, glaube ich, aus Finnland. Und dann gibt es noch die spanische Siemens Gamesa, also aus dem Siemens-Konzern. Sie stehen eigentlich alle vor ähnlichen Problemen. Europa ist ein recht schwieriges Pflaster derzeit, was den Ausbau von Windkraftanlagen angeht. Wobei man sagen muss, also je südlicher es wird, zumindest wenn ich jetzt mir mal so angucke, wie die Auftragslagen jeweils sind oder die Auftragsvergaben, je südlicher es nach Europa geht, desto einfacher scheint es zu werden. Aber die Unternehmen gucken natürlich vor allen Dingen auch ins Ausland, also nach Großbritannien, Nordseeküste, auch nach Amerika oder sogar Asien. Und ich glaube, dass der geografische Anteil des Auslandes hier nach und nach auch weiter zulegen wird. Ich muss mal gucken, also bei Nordex zum Beispiel, da haben wir hier zum Beispiel schon 16% der Umsätze in den Vereinigten Staaten, nur die Hälfte davon, also rund 7-8%, erwirtschaftet man derzeit noch in Deutschland. Also da ist das Ausland schon inzwischen wesentlich wichtiger als der Heimatmarkt. Ansonsten muss die europäische Windenergiebranche ziemlich aufpassen, damit es ihr nicht ergeht wie der europäischen Solarbranche. Denn natürlich laufen sich auch bei diesem Thema jetzt die Chinesen warm. Und einfach schon mal, damit ihr das gehört habt, da gibt es eine Firma namens Goldwind. Das ist der größte Windenergieanlagenhersteller Chinas, der sich bislang hauptsächlich auf den Inlandsmarkt fokussiert hat, aber jetzt auch anfängt, hier so seine ersten Fühler ins Ausland zu strecken. Und ich glaube, von denen werden wir hier noch eine ganze Menge hören.
Ja. Okay, wir haben jetzt ganz viel über Solar und ganz viel über Windenergie gesprochen. Heißt, wir haben ganz, ganz viel Energie erzeugt, aber irgendwo muss das ganze Zeug ja auch hin. Ja. Heißt, es muss gespeichert werden. Worauf speichert man sowas? Ganz klassisch, glaube ich, Lithiumbatterien, oder?
Ja, zum Beispiel.
Genau, was nämlich mit unserem nächsten Thema ganz gut übereinpasst. Und zwar hatte uns ein Zuhörer noch die Frage gestellt, wie es denn mit Lithium-Aktien aussieht. Also Aktien, die sich speziell mit dem Thema Batterie, Speicher und Speicherlösungen beschäftigen.
Ja,
wie sieht es denn da aus?
Ja, also ich muss zugeben, Lithium hat bei mir in den letzten Jahren nicht so eine ganz große Rolle gespielt. Ich habe mir das ab und zu mal angeguckt. Es ist eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit, denn Lithium ist natürlich ein Metall oder das Metall, das für den Siegeszug der E-Mobility extrem wichtig ist, weil die meisten, also die gängigste Technologie für Autobatterien in diesem Bereich, also für Hybrid und auch für vollelektrische, sind halt Lithium-Ionen-Akkus. Und Es heißt, dass hier eigentlich eine, wenn man den Bereich der Elektrofahrzeuge ausbauen will in den nächsten Jahren, und das ist ja einerseits politischer Wille und andererseits haben wir das ja gesehen, sind ja da ganz, ganz, ganz viele Firmen inzwischen involviert und machen da Dampf. Das heißt eigentlich letzten Endes, Lithium als Metall, als Industriemetall, wird natürlich auch in den nächsten Jahren eine extrem große Rolle spielen. Das Problem ist, dass die Branche derzeit extrem schwierig ist. Also, was heißt das extrem schwierig? Die Lithiumpreise liegen am Boden. Das kann man jetzt aktuell eigentlich fast gar nicht erklären. Aber es ist halt so gewesen, dass wir bis 2018 hatten wir einen regelrechten Lithium-Boom. Das heißt, es sind auch viele Firmen an den Markt gekommen. Es wurde extrem stark Produktionskapazitäten ausgeweitet. Das heißt, es kam zu einem Überangebot, was der doch damals noch eher schleppend anlaufenden E-Mobility einfach nicht gewachsen war. Und deswegen sind die Preise von Lithium ganz stark gefallen. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben niedrige Lithiumpreise. Die Hersteller oder Förderer von Lithium, die es jetzt noch gibt, ich würde jetzt nicht sagen, die knapsen zwar jetzt nicht, aber die haben natürlich bei solchen niedrigen Preisen jetzt auch keine Anreize, jetzt großartig zu investieren, zumal die Abnehmer, also sprich die Batteriehersteller in dem Sinne, und es werden auch immer mehr direkte Kunden, also sprich Automobilhersteller, vorstellig, die sind momentan der Meinung, dass sie die niedrigen Preise halt auch für langfristige Lieferverträge nutzen möchten. Und da sperren sich natürlich die Lithium-Unternehmen dagegen, weil die würden jetzt quasi auf dem Tiefpunkt Preise für die nächsten paar Jahre festzonen, die ihnen eigentlich überhaupt keinen Spielraum geben würden, entsprechend zu investieren, weil so eine Lithium-Mine, die muss natürlich auch weiterentwickelt werden und irgendwann wird sie auch ausgeschöpft sein. Das heißt, man muss auch in Vorleistung gehen, andere Vorkommen suchen und erschließen, und das dauert meistens ein paar Jahre, bis so eine Mine dann wirklich tatsächlich produziert. Also man sagt so, glaube ich, zwischen 6 und 7 Jahre braucht das, ehe eine solche Mine dann auch wirklich das erste Lithium quasi ausspuckt. Und da haben wir jetzt aktuell eben so eine ganz komplizierte Situation. Wir haben immer noch ein Überangebot an Lithium, was aus den früheren Jahren herrührt. Dadurch eben extrem niedrige Preise. Andererseits natürlich die Perspektive, dass die Nachfrage steigt. Aber Produzenten und Abnehmer kommen sich halt hier preislich noch nicht nahe. Aber die Zeit wird knapp. Also man rechnet dass letzten Endes der Angebotsüberhang, den es jetzt noch gibt bei Lithium, spätestens 2021, also schon im nächsten Jahr, aufgebraucht sein wird. Also dass wir dann in eine Phase des Unterangebotes fallen könnten. Und das würde natürlich bedeuten, dass hier die Lithiumpreise wieder stark anziehen könnten. Ne? Bloß das Problem ist, unter Umständen, um dann wieder neu zu investieren, um die Förderkapazitäten zu erhöhen, braucht es selbst bei momentan nur stillgelegten Minen oder Produktionsstätten auch mindestens meistens ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis das anläuft. Also da ist jetzt gerade im Markt so ein bisschen so der Haken drin. Und deswegen ist es auch immer schwierig abzuschätzen, ob es nicht vielleicht dann doch, wie soll ich sagen, mal so aus dem Hinterhalt eine neue technologische Entwicklung gibt, die Lithium prinzipiell obsolet macht. Ja? Also ich hatte vor 2, 3 Jahren hatte ich mich mal da mit den technologischen Varianten ein bisschen näher beschäftigt. Und da wird natürlich extrem stark geforscht, auch andere seltene Erden, Stichwort auch Kobalt und sowas alles, eben durch andere Metalle, die halt einfacher zu gewinnen sind oder mehr verfügbar sind und preiswerter sind, eben zu ersetzen. Und so könnte es im Zweifel auch Lithium gehen. Also aktuell finde ich die das Thema Lithium, man sollte es weiter beobachten, auf jeden Fall, weil es ist halt eines der Schlüsselthemen beim Thema E-Mobility. Investieren würde ich aktuell nicht unbedingt da drin. Wer das wirklich jetzt möchte, weil er halt hier eine entsprechende Perspektive sieht, sollte sich da eher an den Marktführern orientieren. Das wäre zum Beispiel Albert Mahle. Und dann gibt es auch noch genau die Albemarle Corporation. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel eine chilenische Mine, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. das kann man aber relativ schnell herausfinden. Genau, Sociedad Química Minera de Chile oder kurz SQM.
Ah, okay, gut.
Ja. Also Albemarle und SQM würde ich beim Thema Lithium sagen, die kann man sich dann entsprechend anschauen. Die sehen auch charttechnisch nicht ganz so schlecht aus, also zumindest ausbaufähig. Aber ist halt in der jetzigen Konstellation mit dem noch vorhandenen Überangebot, den niedrigen Preisen und der Nicht-Einigung auf die weiteren Preisperspektiven zwischen Produzenten und Abnehmern wirklich ein sehr schwieriges Pflaster.
Okay, mir würde jetzt dazu noch ein Thema einfallen, das würde ich aber ganz gerne mit in die nächste Folge bzw. in die nächste Woche mit reinnehmen, und zwar das Thema Batteriespeicherlösungen generell. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht darüber gesprochen. Wir haben jetzt gerade viel über den Rohstoff Lithium gesprochen. Ja. Mich interessiert aber auch nochmal die andere Seite. Dazu aber jetzt heute keine Kommentierung, das nehmen wir einfach mal mit in die nächste Woche, würde ich vorschlagen.
Ja. Das ist eine gute Idee, ja. Da fallen mir spontan schon mal ein oder zwei Sachen ein.
Okay, super. Kurze Erinnerung für euch vielleicht nochmal. Heute ist Donnerstag, der 27. Wir nehmen hier gerade quasi fast live auf die Folge, die geht nämlich gleich online. Morgen ist der Tesla-Aktiensplit. Heißt, beziehungsweise bis morgen 24 Uhr werden die Werte dann gekappt.
Nein. Also nach Börsen, Entschuldigung, wenn ich es nochmal. Also nach Börsenschluss morgen. Nach Börsenschluss der Wall Street wird der Aktienflip durchgeführt und die Tesla-Aktie wird dann am 31., also am kommenden Montag, dann entsprechend optisch nach dem Split eben so neu notiert mit dem neuen Kurs.
Okay, dann danke nochmal für die Klarstellung. Genau das meinte ich natürlich auch nach Börsenschluss. Alles andere macht ja keinen Sinn, hast recht.
Richtig.
Okay, super, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
Bis dann, macht's gut, tschüss.